Mein Name ist Annalena, ich bin Apothekerin in der Medios Apotheke und berate seit 10 Jahren Menschen mit einer Krebsdiagnose bei uns in der Fachapotheke Onkologie. Emilia ist oder hat selbst eine Krebsdiagnose erhalten und engagiert sich heute im Patientenbeirat der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Und in diesem Video erfährst du, wie es ihr damals ging, nach der Krebsdiagnose sich mit dem Thema Kinderwunsch auseinanderzusetzen und was ihr Weg war.
Bitte erzähl uns kurz deine Geschichte. Wann hast du deine Krebsdiagnose bekommen und welche war das?
Ich habe also das erste Mal der Verdacht bestand Anfang 2022. Ich war zu einer Kontrolluntersuchung meiner Schilddrüse. Ich habe schon seit ich jung bin eine Schilddrüsenunterfunktion, war da regelmäßig in Kontrolle, also jährliche Kontrollen quasi. Und da hat sich ein Knoten in meiner Schilddrüse gezeigt, der aber schon länger da war, aber zu diesem Mal dann letztlich sehr gewachsen war. Und darauf folgte dann einiges an Diagnostik, eine Schilddrüsenszintigraphie und MRT, was alles unauffällig war. Zum Glück hat dann der Arzt aber, hatte so ein bisschen schlechtes Gefühl und hat dann noch eine Probe aus der Schilddrüse entnommen. Und da zeigte sich dann letztlich das erste Mal der hochgradige Verdacht auf einen Schilddrüsenkrebs. Und das führte dann dazu, dass ich im April, also am 1. April 2022, wurde mir dann meine ganze Schilddrüse entfernt. Und genau, das war dann so erstmal die Diagnose. Und dann schießt sich auch so recht typisch, gerade bei der Form, die ich hatte, eine Radiotherapie an. Das ist eine spezielle Form der Bestrahlung mit radioaktivem Jod, was man schluckt. Und in der Diagnostik danach zeigte sich dann der Verdacht auf Lungenmetastasen und Lymphknotenmetastasen. Ja. Und dann habe ich im August des gleichen Jahres 22 wurde ich dann nochmal operiert. Also wurden mir alle Halslymphknoten auf der rechten Seite quasi rausgenommen in der zweiten OP. Und hatte dann nochmal eine zweite Bestrahlung, dreiviertel Jahr später.
Spielte das Thema Familienplanung zu diesem Zeitpunkt schon eine Rolle in deinem Leben?
So ganz grob. Also ich war ja Ende 20 und auch schon so ein bisschen, also seit ein paar Jahren im Beruf und hatte so mit meinem jetzigen Mann, also damals noch mein Freund, hatten das schon mal so grob also wir hatten schon drüber gesprochen, dass es so ein bisschen im Raum steht, aber jetzt noch nichts Konkretes.
Wurdest du darüber aufgeklärt, dass Chemo- und Strahlentherapien, beziehungsweise in deinem Fall die Radiojodtherapie, unfruchtbar machen können?
Am Anfang nicht, also sowohl jetzt, also gut, von meinem Endokrinologen war da jetzt auch noch nicht, also da war das auch einfach noch nicht Thema. Mit der OP wurde es nicht wirklich angesprochen. Das erste Mal, dass es wirklich Thema war, war dann bei den Nuklearmedizinern, also für die Bestrahlung. Die haben das tatsächlich, es war eine Charité und die haben das sehr schnell angesprochen, dass das Thema werden könnte, dass eine Bestrahlung an sich meistens kein Problem ist, aber wenn man noch mehr Zyklen braucht von der Radiotherapie, dass es dann Thema werden könnte. Es war alles noch so recht vage und ich habe mich dann aber über einen Freundeskreis so ein bisschen persönlich informiert und habe dann in dem Rahmen halt auch herausgefunden, dass es neuerdings quasi übernommen wird von den Krankenkassen bei Krebspatienten. Und das war so ein bisschen ausschlaggebend für mich, mich da jetzt auch wirklich noch weiter mit zu beschäftigen. Und habe das dann auch in der Charité mit rückgesprochen. Und die haben da aber auch, also die hätten auch im Team jemanden gehabt, der sich da nochmal persönlich mit oder weiter beschäftigt hat und auch weiter mich hätte dann nochmal weiter verweisen können. Aber ich hatte mir dann schon selbst was gesucht, genau.
Hatte jemand die nächsten Schritte erklärt oder musstest du dich selber um die wichtigen Informationen kümmern?
Teils, teils, würde ich jetzt mal sagen. Also wie gesagt, ich war in der Charité sehr dankbar dafür, dass die das direkt angesprochen haben, weil es eben vorher wirklich quasi kein Thema war und es ja doch ein wichtiger Faktor ist, weil man eben nicht letztlich nicht weiß, was es für Auswirkungen macht. Bei manchen ist es ganz klar, es ist auf jeden Fall schädlich. Bei mir war es einfach so, man weiß letztlich überhaupt nicht, ob es einen Unterschied macht oder nicht. Kann gut sein, dass es Schäden macht, kann aber auch genauso gut sein, dass es keine Schäden macht. Und dadurch ist es halt einfach letztlich eine extreme Unsicherheit. Und ich musste mich dann letztlich entscheiden, oder für mich war dann irgendwann klar, ich will Eizellen einfrieren, weil Familienplanung für mich wichtig ist. Ich möchte gerne, wenn möglich, irgendwann Kinder bekommen. Gleichzeitig ist mir aber auch natürlich die Therapie wichtig in dem Moment, also weil das ist ja dann erstmal das Erste, was ansteht. Und es war dann bei mir die Frage, ob man die Therapie verschiebt, die Radiotherapie. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, den zweiten Zyklus um 3 Monate zu verschieben. Also, dass ich den ersten Zyklus mache, wo man halt recht klar wusste, das macht erstmal keine Schäden. Ich musste dann aber einen Zeitabstand einhalten. Und dann, das habe ich dann halt in Kauf genommen, dass ich die zweite Bestrahlung quasi um ein paar Monate verschiebe.
Du hast ja Eizellen entnehmen lassen. Für welche Form der Eizellkonservierung hast du dich entschieden?
Ja, also ich habe mich in einer Kinderwunschklinik quasi vorgestellt, in so einer großen Kinderwunschpraxis. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich dann letztlich für die Eizellkryokonservierung entschieden. Da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, die entweder befruchtet oder unbefruchtet einfrieren zu lassen. Die Krankenkasse übernimmt aber nur das Einfrieren der unbefruchteten Eizellen. Und dafür habe ich mich dann letztlich auch entschieden, weil das bei mir zeitlich aber auch möglich war, halt mit diesem minimalen Verzug. Aber das ist ja eben auch immer die Frage, wieso der zeitliche Rahmen ist, den man hat. Und bei mir war das eben mit dieser Verzögerung der zweiten Bestrahlung dann möglich, die Eizellkryokonservierung zu machen. Und das ist letztlich dann so der am wenigsten invasive Eingriff gewesen.
Kannst du über den Ablauf in der Kinderwunschklinik berichten? Von der Hormonbehandlung bis zur Eizellentnahme?
Also ich war zu einem Beratungsgespräch quasi da. Was sind die Möglichkeiten, was kann man machen? Und zu einer Untersuchung, die haben Blut abgenommen, Ultraschall. Das war jetzt aber also wie bei einer Gynäkologin letztlich keine dramatischen Untersuchungen. Und dann wurde eben irgendwann der Zeitpunkt festgelegt, wann wir starten. Ich war tatsächlich vor der ersten Radiotherapie das erste Mal da und habe das dann eben nochmal um ein halbes Jahr verschoben. Und deswegen war da dann nicht nochmal irgendwie ein großer Abstand, sondern ich war dann zu diesem ersten Beratungstermin. Und die haben mir letztlich dann die Hormone verschrieben in einer recht hohen Dosierung. Man spritzt sich dann über circa, je nachdem wie lang der Zyklus ist, aber circa 14 Tage täglich selbst zu Hause die Hormonspritzen. Das sind am Anfang eine, dann wären es irgendwann 2. Und je nachdem, wann dann der Eisprung quasi wäre, kommt man dann nochmal, also kriegt man gleich direkt einen Termin, wird dann dort in der Praxis oder Klinik, je nachdem, aufgenommen, kriegt eine kurze Narkose, also es ist wirklich so eine, also man schläft, aber man kann danach wieder nach Hause gehen. Es ist ein kurzer Eingriff, das ist irgendwie so eine halbe Stunde ungefähr gewesen. Und dann werden die Eizellen in diesem kleinen Eingriff halt in einer Kurznarkose entnommen. Und ich hatte recht wenig Nebenwirkungen. Also klar, man merkt diese Hormone so ein bisschen gerade zum Ende, die letzte Woche, so ein bisschen launisch vielleicht. Aber insgesamt habe ich das, also hatte ich wenig Nebenwirkungen tatsächlich. Und die Entnahme ist dadurch, dass das alles in der Narkose ist, nicht groß schmerzhaft oder irgendwas. Also danach vielleicht an dem Tag noch so ein bisschen Unterleibsschmerzen, aber es ist jetzt kein Rieseneingriff gewesen. Also gerade auch im Verhältnis zu dem, was ich vorher an Operationen hatte, war das jetzt irgendwie wirklich keine große Sache. Und genau, man erfährt dann recht schnell, wie viele Eizellen gewonnen wurden. Und bei mir war es so, dass ich 2 Zyklen brauchte. Die gewinnen oft recht viele Eizellen und dann werden die im Nachhinein angeguckt, welche man verwerten kann. Und nur die, die gut aussehen, werden eingefroren. Und man sollte halt schon, das reicht halt nicht nur so 2 Eizellen zu haben, weil man oft ja doch mehrere Zyklen dann braucht, wenn man die wieder einsetzt. Und genau, so, also deswegen habe ich dann letztlich 2 Zyklen von der Eizellkonservierung gemacht.
Welche Kosten musstest du selber tragen und wie lief die Kostenübernahme mit der Krankenkasse ab?
Es hat mich die Rezeptkosten, also es waren, glaube ich, dann, die sind, also von den Spritzen, es waren nicht, also es waren irgendwie so um die 80 Euro oder sowas vielleicht, aber so das Insgesamte wurde übernommen. Also die ganze Behandlung, Therapie und jetzt auch die eingefrorenen Eizellen, die sind ja noch eingefroren, das sind ja auch laufende Kosten, die da sind, das wird alles übernommen. Das war auch tatsächlich sehr unkompliziert, also ich hatte da mit der Krankenkasse quasi gar nichts zu tun. Die Rechnungen wurden direkt dorthin, es hat die Praxis direkt mit der Krankenkasse abgerechnet. Also die Praxis war auch immer wieder überrascht, aber es war bei mir tatsächlich erfreulicherweise extrem unkompliziert. Also ich hatte damit wirklich nichts zu tun mit den Kosten.
Kannst du zusammenfassend nochmal sagen, warum die Kryokonservierung für junge Erwachsene mit Krebs so viel Zuversicht bedeutet und wie es für dich persönlich weitergeht?
Also so insgesamt muss ich sagen, dass das, also dass ich total dankbar war in dem Moment, also weil es einem einfach eine, man kriegt diese Diagnose, es ist ein totaler Schock, man wird irgendwie völlig aus dem eigentlichen Leben gerissen, also das ist ja nicht so, womit man in irgendeiner Form rechnet. Und dadurch, dass ich auch wirklich, also ich hatte letztlich keine Symptome bei Diagnosestellung und dass dann trotzdem von den betreuenden Ärzten halt dieser Hoffnungsschimmer kommt, okay, es gibt was danach, sie denken da, also du kannst trotzdem noch ein normales, in Anführungsstrichen, ein normales Leben haben, denkt über Familienplanung nach, also so dieser Hoffnungsschimmer, dem einen das gibt, dafür bin ich total dankbar und bin auch total froh, dass ich das gemacht habe im Nachhinein. Und ich bin ja jetzt auch so schwanger geworden, also es hat erfreulicherweise auch einfach so geklappt, bin aber trotzdem sehr froh über die Sicherheit, ob das jetzt für ein zweites Kind oder es hat mir einfach in der gesamten Therapie auch einfach ein bisschen Stabilität und Sicherheit gegeben, dass ich einfach wusste, okay, über das Thema muss ich jetzt, es ist schön, es ist abgeklärt, darüber muss ich jetzt erstmal nicht nachdenken. Und gleichzeitig habe ich alles gemacht, was ich machen kann, wenn ich Kinder möchte. Das, also wie gesagt, gibt einem halt irgendwie so eine Form von Sicherheit.